Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe Verführerinnen und der Verführer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 92 unseres Podcasts. Südtirol steht auf. Das ist der Titel der heute erschienenen FF. Sie können sich bereits vorstellen, worum es geht. Es geht um die beiden Demos in Bozen am vergangenen Samstag. Auf der einen Seite die von Casa Bound organisierte Remigrationsdemo am Siegesplatz. Auf der anderen Seite die Gegendemo vor dem Bozener Bahnhofspark, wo über 3000 Personen für die Demokratie und für Menschenrechte auf die Straße gingen. Am Ende waren also bei der Gegendemo deutlich mehr Menschen anwesend als am Siegesplatz. Südtirol ist also aufgestanden, hat seine Stimme gegen Rassismus und Remigration erhoben. Doch wie lange kann dieses Lebenszeichen anhalten und wie ist die Rolle von Landeshauptmann Arno Kompatscher einzuschätzen? Darüber spreche ich nun mit unserem Chefredakteur Georg Mayer. Georg, herzlich willkommen hier im Podcast. Du hast ja am Wochenende beide Kundgebungen in Bozen angesehen, sowohl die Demo als auch die Gegendemo. Was hat dich denn mehr überrascht? Die rund 500 Menschen am Siegesplatz oder die über 3000 Personen bei der Gegendemo?
Also die 500 Menschen am Siegesplatz waren ja erwartbar, aber nicht erwartbar war die große Menge, die sich am Bahnhofsplatz versammelt hat, nämlich mindestens 3000 Menschen. Und für mich ist das ein Zeichen, dass Südtirol sich endlich bewegt. Es ist ein Zeichen gegen Rassismus und gegen Remigration, das ja eigentlich Deportation meint. Südtirol ist aufgewacht, aber die Gefahr ist, dass es sich gleich wieder hinsetzt.
Haben eigentlich die Behörden die Größe dieser Gegendemonstration unterschätzt?
Das weiß ich nicht, aber es war auch kein Problem, weil beide Demonstrationen sind sehr friedlich verlaufen. Es hat keine Zwischenfälle gegeben, es hat keine Angriffe auf irgendjemanden gegeben und deswegen war es auch egal, wie viele Polizisten oder Karabiniere dort waren.
Es heißt, dass es die größte Gegendemonstration war, die Südtirol je gesehen hat. Würdest du das auch so bezeichnen oder würdest du das auch so sehen?
Also ich weiß nicht, wie viele Menschen bei anderen Demos waren, aber es war jedenfalls eine große Demonstration, viel größer als die Proteste gegen die Bildung der Landesregierung von SVP und italienischer Rechten.
Ja, damit sprichst du auch schon einen wunden Punkt an. An der Gegendemo haben ja auch Landeshauptmann Arno Kompatscher und weitere Vertreter der SVP teilgenommen. Der Landeshauptmann demonstriert also gegen Positionen von Koalitionspartnern. Ist das nicht ein Widerspruch?
Ja, ich finde das auch sehr merkwürdig, dass er mit den Leuten koaliert, gegen die er jetzt demonstriert, die zwar nicht bei der Demo von Casa Bound mitgelaufen sind, aber die inhaltlich ähnliche Positionen vertreten.
Nach diesen Remigrationsprotesten nehmen nun die Spannungen in der Landesregierung zu. Bildungslandesrat Philipp Achammer hat seinen italienischen Amtskollegen Marco Galateo am Dienstag scharf kritisiert, nachdem dieser die Teilnehmer der Gegendemo aufgefordert hatte, ich zitiere, jedem Migranten ein Zuhause zu bieten. Achammer nennt das, ich zitiere erneut, völlig unpassend und unwürdig für einen Landeshauptmann-Stellvertreter. Was bedeutet nun dieser Konflikt für die Zukunft der Koalition?
Ich glaube, das sind Scharmützel. Es wird nichts an der Koalition ändern, denn das große Projekt vom Landeshauptmann, weswegen er auch diese Koalition geschlossen hat, ist die Autonomiereform. Und die Autonomiereform liegt in Rom, muss verabschiedet werden. Das dauert noch ein bisschen und wenn die durch ist, wird man sehen, was passiert ist, was passiert.
Einige hätten diese Casa Bound-Demo ja auch gerne verboten. Wäre das aus deiner Sicht sinnvoll gewesen?
Also ich halte nichts von verboten. Ich glaube, Demokratie muss auch andere Meinungen zulassen, auch wenn sie uns nicht passen, auch wenn sie uns sehr zuwider sind. Aber es glaube ich, es hilft nichts, Dinge zu verbieten. Sie werden trotzdem gesagt und trotzdem verbreitet. Ich glaube, gegen so etwas kann man nur mit der Kraft der Überzeugung und der Kraft der Worte kämpfen. Allerdings muss man aufpassen, dass dabei die Demokratie nicht beschädigt wird, dass man nicht durch zu viel Toleranz die Intoleranz fördert.
Du schreibst ja in deinem Leitartikel, Südtirol habe ein Lebenszeichen gegeben für Menschenwürde und Menschenrechte, für ein Land, das keine Diskriminierung und keine Deportationsfantasien duldet. Wie lange kann denn dieses Lebenszeichen nun andauern?
Ja, ich fürchte, dass es nicht lange andauert. Auch die Proteste gegen die Bildung der Landesregierung sind rasch abgeflacht. Es hat eine große letzte Demo gegeben und dann war es vorbei. Und ich fürchte halt, dass das jetzt eine große Demo war und dann ist es vorbei.
Oder wie du es in deinem Leitartikel ausdrückst, die Menschen setzen sich wieder hin.
Ja, genau, das ist ja die Gefahr, wobei es hier ja immer eine dauernde Aufmerksamkeit bräuchte und ein Zeichen, dass man nicht durchkommt mit rassistischen Vorschlägen.
Du warst, Georg, vergangene Woche, und damit kommen wir nun zu einem anderen Thema, in der Nähe von Stuttgart, und zwar bei der Verleihung des Gabriel-Grüner-Preises. Was hat es denn mit diesem Preis auf sich?
Also es gibt einerseits den Gabriel-Grüner-Schülerpreis, das Gabriel-Grüner-Stipendium und den großen Hansl-Miet-Preis, einen der wichtigsten Preise für Reportagen im deutschsprachigen Raum.
Und genau dieser Preis ist nach Gabriel Grüner benannt. Wer war denn dieser Journalist aus Südtirol?
Gabriel Grüner war ein Reporter des Stern, der 1999 im Kosovo von einem russischen Söldner ermordet worden ist. Und nach ihm sind sowohl der Schülerpreis als auch das Stipendium benannt.
Du hast es angesprochen, Grüner war Auslandsreporter beim Stern, wurde 1999 im Kosovo ermordet. Wer hat denn daraufhin diesen Preis dann ins Leben gerufen? War hier seine Familie die treibende Kraft?
Seine Familie war die treibende Kraft und Uli Reinhardt von der Agentur Zeitenspiegel, ein enger Freund von Gabriel Grüner, hat zuerst das Stipendium ins Leben gerufen. Das Stipendium dient dazu, eine Reportage zu verfassen, also, und der Schülerpreis ist später entstanden, auch auf Initiative von Uli Reinhardt, der zu uns gekommen ist und gefragt hat, wollt ihr mitmachen? Und es hat also nicht viel gebraucht, um uns zu überzeugen, dass das ein sinnvolles Projekt ist.
Absolut, absolut. Und vielleicht sprechen wir jetzt gleich zuerst über diesen Gabriel-Grüner-Schülerpreis, der die besten Reportagen von Südtirols Oberschülerinnen und Oberschülern auszeichnet. Du bist Mitinitiator und du begleitest die Jugendlichen über Monate hier bei uns in RFF. Hier finden die Workshops statt. Wie laufen die denn ab, beziehungsweise wie funktioniert diese Ausbildung?
Also die Workshops umfassen Theorie und Praxis. Das heißt, wir vermitteln Ihnen theoretisch die Grundlagen einer Reportage, aber die Workshops umfassen auch sehr viele praktische Übungen. Sie gehen hinaus und schreiben kleine Texte. Sie müssen Menschen befragen, denn das Schwierigste für Jugendliche bei Reportagen ist es oft, Leute zu befragen, lästig zu sein, neugierig zu sein, nachzuhaken. Und auch das lernen sie bei uns.
Eine gute Zeitung, so wissen wir, lebt von guten Reportagen. Sie gelten als die Königsdisziplin des Journalismus. Was macht denn für dich eine wirklich gute Reportage aus?
Also eine gute Reportage lebt zuerst einmal von Details, von Genauigkeit, von Empathie, von Distanz und gleichzeitig auch Wärme, Zuneigung zu den Protagonisten. Und sie lebt natürlich auch von einer anschaulichen, prägnanten Schreibe und von Bildern, die nicht den Text widerspiegeln, sondern daneben noch etwas anderes erzählen.
Und war Gabriel Grüner einer, der besonders gut im Reportagenschreiben war?
Gabriel Grüner war einer der Besten und einer der Mutigsten. Er hat viel aus dem Ausland berichtet und er ist ja auch bei einer Reportage über den Jugoslawienkrieg leider ums Leben gekommen.
Sprechen wir nun über die Preisträger, die am vergangenen Freitag ermittelt wurden. Dort wurde der Schülerpreis erneut vergeben, zum 12. Mal. Und ausgezeichnet wurden Annalena Gufler und Fabian Bircher, beide von der Landesberufsschule für Handel und Grafik, mit ihrer Reportage »Wann hört Heimat auf?« Sie haben eine Reportage geschrieben über den ältesten Bauern von Moos im Passaier. Was hat denn die Jury an diesem Text überzeugt?
Die Jury hat erstens einmal die Anschaulichkeit der Bilder überzeugt, denn die Bilder sind ja genauso wichtig wie der Text. Und die Anschaulichkeit des Textes, die Genauigkeit, mit der die zwei zum Beispiel die Arbeit des Bauern verfolgen und noch dazu seine Geschichte erzählen und die Geschichte des Hofes. Also es ist auch formal eine raffiniert strukturierte Reportage, die nicht linear von heute erzählt, sondern immer wieder in die Gegenwart ausgreift und in die Vergangenheit zurückschaut.
Wir werden in Kürze diese Reportage veröffentlichen, aber gib uns doch erstmal einen kurzen Einblick, worum geht es denn konkret in dieser Reportage?
In dieser Reportage geht es um Klaus, den letzten Bauern vom Klotzhof in Moos in Passaia. Und es geht darum, was passiert, wenn er einmal nicht mehr da ist. Also es ist zu befürchten, dass es diesen Hof nicht mehr gibt, wenn er einmal nicht mehr ist oder nicht mehr arbeiten kann. Und sie erzählt eben einfach, wie er den Hof übernommen hat, wie er arbeitet, wie er mit seinen Kühen umgeht, wie er das Heu einbringt, wie er sich einen Traktor kauft, der dann zur Attraktion wird für die Kinder im Dorf.
Und die beiden Schüler, was zeichnet denn die beiden aus?
Also ich glaube, es zeichnet sie einfach eine stille Hartnäckigkeit aus und eine Beobachtungsgabe und die Fähigkeit, einem Menschen ganz nahe zu kommen, sodass er ihnen vertraut.
Das Gewinnerteam absolviert ein Praktikum hier bei uns in der FF in Bozen, aber auch beim Stern in Hamburg. Wie gut kommt denn dieses Angebot bei den Jugendlichen an?
Das Praktikum beim Stern kommt sehr gut an, weil die Großstadt die Schülerinnen und Schüler sehr fasziniert und weil der Stern die Schülerinnen und Schüler auch sehr ernst nimmt und sie in die Redaktionsarbeit einbindet. Es war in der Vergangenheit schon so, dass sie Texte schreiben konnten, die veröffentlicht wurden.
Du warst ja über Monate mit den Schülerinnen und Schülern in Kontakt und du erzählst uns auch in der Redaktionssitzung immer wieder, welche Rückmeldung du von den Jugendlichen bekommst. Und zwar zum Thema Medienkonsum. Welche Medien konsumieren denn diese Jugendlichen?
Wir stellen fest, dass sie kaum Medien konsumieren und schon gar nicht auf Papier, aber auch nicht online, sondern ihre Informationen vor allem aus sozialen Medien beziehen. Deshalb halte ich diesen Workshop auch für wichtig, weil sie damit die Realität des Journalismus kennenlernen und verstehen, was wir einen Aufwand wir eigentlich betreiben. Das ist auch oft die Rückmeldung. Wir wussten gar nicht, dass man, um eine Reportage zu schreiben, so viel arbeiten muss. Und wichtig ist uns immer der Weg. Wichtig ist uns, wenn wir einen Fortschritt erkennen, und den erkennen wir zweifelsohne, vor allem in diesem Jahr, bei allen neuen Reportagen, die entstanden sind.
Sprechen wir jetzt noch kurz über das Gabriel Grüner Stipendium. Es gab heuer 33 Einreichungen dafür. Es ist mit 6.000 Euro dotiert und es geht an Morgane Bona und Johanna Maria Fritz. Sie wollen eine Reportage über ein Rennen um den Nordpol der anderen Art realisieren. Du, Georg, warst auch Teil dieser Jury. Wer sitzt denn dort noch mit drin?
Das sind Kollegen, die bei namhaften Medien arbeiten, wie zum Beispiel beim Stern, die an einer Uni als Professoren arbeiten, die eine lange Karriere als Journalisten hinter sich haben, die als freie Fotografen tätig sind. Es ist also eine sehr namhafte Jury, die dieses Stipendium vergibt.
Also unter anderem die stellvertretende Chefredakteurin vom Stern, aber auch die Enkelin von Henry Nannen.
Genau.
Wenn jetzt eine Schülerin oder ein Schüler Lust bekommt, im kommenden Jahr am Gabriel-Grüner-Workshop teilzunehmen und zu lernen, wie man eine gute Reportage schreibt, wie kann man sich denn bewerben?
Die Ausschreibungskriterien gehen an die Schulen, an die Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer vor allem. Und sie sind eigentlich aufgefordert, also ihre Schülerinnen und Schüler zu motivieren, an diesem Workshop teilzunehmen. Aber natürlich, wenn eine Schülerin oder ein Schüler sich interessiert, dann möge er sich an die Schule wenden und kundtun, dass er an diesem Workshop teilnehmen will. Wir nehmen insgesamt 20 Teams, das heißt nicht alle am gleichen Tag, aber dann je 10 Teams pro Tag.
Also Zweierteams?
Zweierteams pro Tag. Und sie sind dann bei uns am Anfang 2 Tage jeweils und dann noch 3-mal einen Tag und dann muss die Reportage fertig sein.
Wir jedenfalls als Wochenmagazin FF freuen uns über den journalistischen Nachwuchs. Dir, lieber Georg, einen herzlichen Dank für dein Engagement, Jugendlichen den Journalismus näher zu bringen. Vielleicht noch abschließend eine Frage: Wann findet denn die Verleihung dieses Gabriel-Grüner-Preises statt und wo sind denn die Texte dann zu lesen, beziehungsweise wann bekommen wir die Texte zu lesen?
Schülerpreis und Stipendium werden am 22. Mai in Mals verliehen. Die Texte werden wir nach und nach in der FF veröffentlichen.
Also wir freuen uns darauf, auf diese Reportagen. Danke vielmals, Georg.
Danke auch.
Ja, und nach diesem Gespräch mit der FF-Chefredakteur Georg Mayer blicken wir jetzt noch, wie in jeder Ausgabe des Podcasts, auf die aktuelle Ausgabe der FF. Worüber berichten wir diese Woche? Die Titelgeschichte, wie sie Gunzer Land am Samstag bei der Gegendemo gegen Rassismus und Remigration gewendet hat, die habe ich bereits eingangs erwähnt. Deshalb komme ich jetzt direkt zu einem Interview in diesem Heft. Georg Mayer hat ja gerade eben die Autonomiereform angesprochen. Die SVP hat diese Reform ja zum Meilenstein ihrer Politik erklärt und damit auch die Koalition mit Mitte-Rechts begründet. Auf welchem Punkt sie ist und was mit der Reform tatsächlich besser werden soll, darüber hat Silke Hinterwaldner mit Senator Meinhard Dornwalder gesprochen. Für ihn passiere damit gerade Historisches. Und angesprochen auf die Ministerpräsidentin meinte er im Interview, ich zitiere, aus dem römischen Blickwinkel kann ich nichts Schlechtes gegen die Regierung Meloni sagen. Zitat Ende. Ja, das ganze Interview können Sie wie immer nachlesen in der aktuellen FF. Ja, und immer Silke Hinterwallner porträtiert Christoph Fauster, einen jungen Vater. Er ist das Testimonial und der Mann hinter der Väterkampagne, die das Forum Prävention zum Equal Care Day Anfang März gestartet hat. Auf dem Bild zu sehen ist Christoph Fauster mit seinen beiden kleinen Mädels und dazu der provokante Titel »Kann er das überhaupt?« Ja, und genau diesen Vorurteilen geht Hinterwallner im Artikel nach. Sie schildert, wie Fauster und seine Partnerin Barbara Tischler ihre Werbeagentur Peppis gemeinsam führen und wie sie auch die Familie als gemeinsames Projekt angehen. Und dann darf ich noch auf die Paralympischen Winterspiele verweisen, die an diesem Freitag losgehen. Wir liefern in dieser Ausgabe einen umfassenden Überblick, wo die Wettkämpfe stattfinden und welche Sportlerinnen und Sportler mit Behinderung für Südtirol an den Start gehen. Wir drücken jedenfalls ordentlich die Daumen. Und jetzt freue ich mich noch, Ihnen die aktuelle Joko-Show ans Herz zu legen. Diese Woche zu Gast bei Unterhalter Gianluca Joccolano, die erfolgreiche Schriftstellerin Maddalena Fingerle. Hören Sie rein, wie immer hier auf diesem Kanal, es lohnt sich. Und das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder, wie immer am Donnerstag, denn Donnerstag ist der FF-Tag. Machen Sie es gut!